Gerade stoße ich auf eine Frage, die ich nicht aus dem Stegreif beantworten kann. Mein Kunde hat einen neuen Beruf. Muss ich das dem Versicherer melden?
Meine Mandantin ist seit 3 Jahren berufsunfähig. Darf sie was dazu verdienen?
Berufsunfähigkeit oder Grundfähigkeit? Ist das wirklich ein Entweder-Oder?
Diese und jede Menge weiterer Fragen beschäftigen täglich viele Versicherungsvermittler. Wenn das auch bei dir so ist, dann bist du hier genau richtig. Egal ob Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeiten oder Unfallversicherung. Folge für Folge liefern wir in unserem Podcast Antworten zu allen deinen Fachfragen rund um die große Welt der Biometrie. Hier ist Biometrie to go, dein akustisches Nachschlagewerk von und mit der Bayerischen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biometrie to go. Mein Name ist Jessica, ich bin Biometrie-Spezialistin im Team der Bayerischen und mit mir im Studio ist heute wieder Panos. Hi Panos.
Hallo Jessica, hallo an alle.
Ja, heute wolltest du ja, dass wir uns mit einem Thema beschäftigen, das in der Praxis wirklich häufig vorkommt und gleichzeitig doch ein sehr hohes Haftungsrisiko für Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler darstellt. Und es geht um die Umdeckung von Berufsunfähigkeitsversicherungen.
Ja, das stimmt.
Ja, warum hast du dir dieses Thema für heute rausgesucht?
Naja, obwohl viele Versicherer, genauso wie wir, ein sehr starkes Wachstum im BU-Neugeschäft verzeichnen, stagniert der Gesamtbestand der Versicherer. Und das deutet darauf hin, dass es ziemlich oft Umdeckungen stattfinden, also ein neu abgeschlossener Vertrag ersetzt einen Bestandsvertrag. Und wie heißt es so schön, wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Dafür kann es aber durchaus einige gute Gründe geben. Zum Beispiel sind für viele Berufe die Beiträge im Neugeschäft ja auch gesunken und der Versicherte möchte seine Beitragslast dann auch reduzieren. Das ist wirklich verständlich. Oder auch, wenn der Versicherte sich beruflich komplett neu orientiert hat, aber der Altvertrag keine Überprüfungsmöglichkeit anbietet.
Genau so ist es. Also aus Kunden- und Vermittlersicht gibt es viele legitime Gründe. Auch die Qualität der Bedienungen hat sich enorm gesteigert, was auch ein Motiv für einen Tarifwechsel sein kann.
Ja, richtig. Und du hast aber auch gesagt, dass die Umdeckung eines der größten Haftungsrisiken sein kann. Also gerade insbesondere für Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler. Möchtest du das erklären und dann geh doch, wenn du gerade darauf eingehst, auch auf die gesetzlichen Pflichten ein, die hierbei greifen.
Ja, gerne. Die Beratungspflichten eines Versicherungsvermittlers, und zwar unabhängig von seinem Status, die werden in den Paragraphen 6 und 61 des Versicherungsvertragsgesetzes geregelt. In Paragraph 6 wird die Beratungspflicht des Versicherers geregelt, im Paragraph 61 die Beratungspflicht des Vermittlers. Beide Regelungen verwenden exakt denselben Wortlaut. Das Ziel ist es nämlich, dem potenziellen Versicherungsnehmer eine rationale Wahl des Versicherungsschutzes zu ermöglichen, die zum einen auf vollständige Information basiert und zum anderen seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Wenn die Vermittlung über einen Vertreter des Versicherers erfolgt, so muss sich der Versicherer Fehler des Vertreters zurechnen lassen. Wenn aber die Vermittlung des Vertrages durch einen Makler erfolgt, dann greift die Verpflichtung aus § 6 grundsätzlich nicht. Denn Makler trifft nämlich eine eigenständige, umfangreiche Beratungspflicht.
Okay, und genau deswegen hast du jetzt gesagt, dass dieses Thema insbesondere für Versicherungsmaklerinnen und Makler relevant ist.
Genau, die typische Situation, die kennt man aus der Praxis. Ne? Der Makler spricht den Bestandskunden an oder er spricht einen für ihn selbst als Neukunde zu bewertenden an auf den bestehenden Versicherungsschutz und bietet ihm oder ihr Prüfung und gegebenenfalls Optimierung des bisherigen Versicherungsschutzes. Hier kommt es regelmäßig also oder kann es regelmäßig zu Umdeckungen kommen.
Ja, und das über alle Sparten hinweg. Mhm. Also immer dann, wenn der Versicherungsschutz nicht oder nicht mehr dem Bedarf oder dem Wunsch des Kunden entspricht. Es kann aber auch natürlich zu ganz neuen Abschlüssen kommen, weil zum Beispiel der Kunde dann noch gar keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat.
Das ist richtig. Die Rechtsprechung hat aber mehrfach gezeigt, dass die Beratung bei einer Umdeckung noch sorgfältiger sein muss. Vor ungefähr 5 Jahren gab es zum Beispiel ein Urteil vom Landgericht Bamberg. Bei diesem Urteil ging es eben um eine Umdeckung einer BU-Versicherung.
Okay, möchtest du diesen Fall mal kurz schildern? Ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Thema.
Ja, gerne. Hier hatten wir eine Versicherte und sie war mit ihrem bisherigen Makler nicht zufrieden. Sie hat einen neuen Makler auf Empfehlung eines Bekannten gefunden. Und der neue Makler hatte die Aufgabe bekommen, den bestehenden Versicherungsschutz zu prüfen und nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Die Kundin, die hatte unter anderem in ihrem Ordner auch eine BU-Versicherung. Und dieser Vertrag war ihr nach eigenen Angaben zu teuer. Und deswegen hatte sie sich schon im Vorfeld eigenständig nach einem günstigeren Versicherungsschutz umgesehen. Nach der Beratung des Maklers hat sie dann diesen Vertrag, den BU-Vertrag, gekündigt und eine Grundfähigkeitenversicherung abgeschlossen. 4 Jahre später ist dann der Leistungsfall eingetreten, beziehungsweise sie hat einen Leistungsfall aufgrund psychischer Erkrankung gemeldet. Diese war aber im Grundfähigkeitenvertrag nicht versichert und so kam es berechtigterweise von dem Grundfähigkeitenanbieter zur Ablehnung. Daraufhin erhob die Kundin Klage gegen den Makler.
Lass mich raten, sie hat da dann behauptet, dass der Makler sie falsch beraten hätte, oder?
Leider ja. Sie sagte, sie habe keine detaillierte Gegenüberstellung der Leistungsunterschiede zwischen Berufsunfähigkeit und Grundfähigkeitenversicherung bekommen. Sie sagte, der Makler habe ihr auch nicht gesagt, dass die Grundfähigkeitenversicherung die BU ersetzen soll. Sie sagte, die Kündigung, also das Kündigungsschreiben zur Berufsunfähigkeitsversicherung soll ihr zwischen vielen Dokumenten zur Unterschrift geschoben worden sein. Und sagte sie auch, dass eine Beratungsdokumentation weder angefertigt noch unterschrieben geworden ist. Und last but not least, ihr Verlobter soll dabei gewesen sein, der ist ein Zeuge.
Oh, das sind ja wirklich große Anschuldigungen. Mhm. Und was hat der Makler daraufhin vor Gericht dann erwidert?
Der Makler hat ja gesagt, die Kundin hatte schon vor der Beratung die Entscheidung gefasst, die BU zu kündigen. Er hat auch gesagt, dass er versucht hat, sie davon abzubringen, aber ohne Erfolg. Er habe sie zumindest überzeugen können, ein gewisses Grundmaß an Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten und deswegen die Grundfähigkeitenversicherung abgeschlossen. Dann hat er noch hinzugefügt, er habe ihr die Unterschiede sehr wohl erklärt und die Beratungsdokumentation im Ordner abgelegt.
Das ist ja super, dass er wirklich da so explizit ja gehandelt hat, wie es auch vorbildlich anscheinend dann gehandhabt werden soll. Und was stand dann in dieser Dokumentation jetzt tatsächlich drin?
Das ist jetzt langsam das Problem. So wie es aussieht, hat das Gericht keine Beratungsdokumentation sichten können.
Oh.
Der Beweis konnte anscheinend nur durch die Zeugenvernehmung erhoben werden, weil die Beratungsdokumentation an sich, zumindest so, wenn man das Urteil liest, gar nicht vorhanden war.
Ah, okay, dann hat er doch was Falsches behauptet. Es war gar nicht so vorhanden, die Dokumentation. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht.
Naja, ob er jetzt etwas Falsches gesagt hat, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber durch das, dass das Dokumentationsdokument an sich gar nicht vorhanden war, ergab sich Schwierigkeiten in Richtung Beweisführung. Das möchte ich mal kurz erklären.
Hm.
Für das Vorliegen eine Pflichtverletzung durch den Vermittler ist nach allgemeinen Grundsätzen immer der Versicherungsnehmer beweispflichtig. Der Versicherungsnehmer muss also alles vortragen zu seiner behaupteten Fehlberatung. Der Vermittler muss dann diesen Vortrag des Versicherungsnehmers substanziiert bestreiten und darlegen, in welcher Weise er im Einzelnen seinen Beratungs- und Informationspflichten nachgekommen ist. Dem Versicherungsnehmer obliegt dann der Nachweis, dass die Gegendarstellung des Vermittlers nicht zutrifft. Das Problem dabei ist, wenn die Beratungsdokumentation fehlt oder sie ist da, aber sie ist lückenhaft, Das ist ein Verstoß gegen die Dokumentationspflicht des Maklers oder des Vermittlers im Allgemeinen. Das kann ja also zu Beweiserleichterungen zugunsten des Versicherungsnehmers bis hin zu Beweislastumkehr zulasten des Vermittlers nach sich ziehen.
Ja, und in diesem Fall, wie hier die Konstellation jetzt genau war, wie hat das Gericht dazu dann jetzt entschieden?
Die Entscheidung lautete, um das mal auf den Punkt zu bringen, Quasi-Deckung. Was bedeutet das? Der Makler, so das Gericht, der Makler ist seiner Beratungspflicht nicht nachgekommen. Er konnte nicht beweisen, dass er der Klägerin die entstehende Deckungslücke ausreichend erklärt hat. Und das, was er sozusagen auf der Tonspur vor Gericht erklärte oder auch auf der Tonspur im Beratungsgespräch erklärte, war nicht ausreichend, um die Unterschiede zwischen dem alten Vertrag und dem neuen Vertrag und auch nicht die Folgen des Wechsels deutlich vor Augen zu führen. Deswegen haftet er für einen Schaden, der kausal auf eine Pflichtverletzung zurückgeht. Deswegen muss er die Kundin im Wege des Schadensersatzes so stellen, als ob die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht gekündigt worden wäre.
Und das heißt im Endeffekt was jetzt genau? Also er ist so quasi der Versicherer, der jetzt für die BU-Leistung dann verantwortlich ist, richtig?
Genau. Der Makler wird also durch diese Quasi-Deckung selbst quasi zum Versicherer werden.
Okay, das ist wirklich krass, weil hier reden wir von einer extrem hohen Leistung, gerade im Thema Berufsunfähigkeit. Und ich gehe auch mal davon aus, dass dies jetzt nicht der einzige Fall ist, der jetzt so vor Gericht gehandhabt wurde. Ich denke mal, da kommt öfters mal so das Thema dann Dokumentation auch zum Vorschein.
Nein, leider ist das nicht der einzige Fall. Fast parallel dazu gab es einen weiteren Fall in Erfurt, bei dem wiederum eine BU mit Dienstunfähigkeitsklausel gekündigt wurde und ein neuer Vertrag aber ohne Dienstunfähigkeitsklausel abgeschlossen wurde. Das Ergebnis war in etwa dasselbe.
Ja, okay. Da ist dann die große Frage, was lernen wir jetzt da voraus aus der Praxis?
Richtig.
Oder für die Praxis eher gesagt.
Genau das ist ja die richtige Frage. Fehler können passieren, wie gesagt, also wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber was kann man daraus für die Praxis lernen? Die Gerichte gehen immer davon aus, dass der Versicherungsnehmer bei einer Umdeckung weder eine Deckungslücke noch eine Verschlechterung seines Schutzes in Kauf nehmen will. Der Versicherungsnehmer, so die Gerichte, erwartet, dass die Umdeckung nicht schlechter gestellt zu werden. Ob das jetzt praxisnah ist oder nicht, das möchte ich nicht kommentieren. Das müssen wir in der Praxis einfach mal so hinnehmen. Deswegen ist mega wichtig bei einer Umdeckung, folgende Punkte unbedingt zu beachten. Erstens, das Risikoprofil des Kunden und wenn wir jetzt in der Berufsunfähigkeitsversicherung unterwegs sind, insbesondere die Gesundheitshistorie, möglichst penibel ausarbeiten. Nächster Punkt, die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Vertrag sorgfältig, vollständig und ja, detailliert finden und aufzeigen, am besten mit einer tabellarischen Gegenüberstellung. Ich würde sogar die gegebenenfalls entstehenden Lücken in dieser tabellarischen Gegenüberstellung rot und fett markieren. Und noch eine Sache, Beispiele für die Deckungslücken anbringen. Jetzt im Beispiel, was wir vorhin genannt haben, zum Beispiel, Achtung, die Psyche oder ein Burnout ist hier nicht versichert. Behauptet der Versicherungsnehmer, die entstehenden Lücken, die du ihm als Makler aufzeigst, die seien ihm egal. Hauptsache, der Beitrag wird reduziert. Dann bitte genau so notieren, am besten mit dem Wortlaut, den der Kunde selber verwendet hat. Und das alles der Beratungsdokumentation hinzufügen und, wichtig, den Zugang der Dokumentation beim Kunden sichern. Das ist nämlich ein großer Fehler, was in diesem Fall aus Bamberg passiert ist. Aus meiner bescheidenen Perspektive ist das der einzige Weg, sowohl der Beratungs- als auch der Dokumentationspflichten Genüge zu tun.
Ja, dank dir, Panos. Also das war jetzt wirklich auch eine klare und praxisnahe Einordnung. Finde ich super. Gibt es denn noch einen weiteren Punkt aus deiner Sicht, den man jetzt zu diesem Thema nochmal besprechen sollte?
Nein, dazu glaube ich, gibt es nichts mehr zu sagen.
Ja, okay, super. Ja, dann sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 46. Folge Biometrie to go. Wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. Wir freuen uns auch riesig über eine Bewertung. Gebt uns ein paar Sterne in Spotify, in Apple Podcasts oder im Streamingdienst an eurer Wahl. Damit unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft spannende Folgen rund um die Biometriewelt liefern können. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Tschüss.
Auch von mir. Bleibt dran, bleibt neugierig. Die Biometriewelt entwickelt sich weiter. Bis zum nächsten Mal.